herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Und ich habe zwei ganz besondere Gäste in der 136. Episode und in diesem Advertorial mit StockX. Und zwar Mascha und Dani, aka Wide Awake and Earthquake. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Hi, vielen lieben Dank. Ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein.
Ja, stimmt. Dani ist auch noch das zweite Mal dabei. Von der 136 zu 40 und einmal wieder zurück. Da liegen echt ein paar Monate dazwischen und ein paar Episoden. Von daher freue ich mich umso mehr, auch ein Update mit dir vollziehen zu können. Und Mascha, das erste Mal zu Gast, freue ich mich auch. Bevor wir aber ins Thema oder in die Themen und ins Interview der 136 gehen, natürlich ganz obligatorisch, what's on my feet today? Damit starten wir rein. Mascha, was ist heute bei dir geworden?
Ich habe heute einen schönen Vierer Jordan an und zwar aus der letzten SB Kooperation oder Kollaboration. Genau.
Mein Schuh des ersten Halbjahres 2023 auf jeden Fall. Und bei Fabs auf Platz 5. Dani, wie sieht's aus? Wo würdest du ihn ranken, John 4SB Pine Green?
Top 5 auf jeden
Schon,
Fall.
Schon, ne? Mhm. Sehr gut. Ja. Was hast du heute am Fuß?
Ich habe den All Black Stussy Air Penny 2 am Fuß.
Sehr, ich liebe sehr sie. Bester Colorway für dich?
Tatsächlich mag ich eigentlich keine schwarzen Schuhe.
Klassiker. Komplett. Das ist bei mir auch so. Also nee, schwarze Midsole eigentlich schwarze Schuhe nicht, aber dann trotzdem kaufen.
Trage ich nie, aber den, das ist der erste All-Black-Schuh, den ich wirklich trage. Und echt toller Schuh, wirklich.
Auf jeden Fall.
Ich habe beide Farben. Also, es gab mehr als zwei.
Es gab drei. Ja, genau. Ich nochmal den Schwarz-Grün und nochmal den Fossil.
Ich habe den Beige-Fossil und den Schwarz.
Ist ja auch mit das Beste, was man bei Stussy so machen kann, auf jeden Fall. Bei mir heute am Fuß New Balance 99 V6 mit Action Bronze und zwar der Lapis Lazuli, der zweite Colorway. Ich muss sagen, aktuell der beste Colorway auf dem V6. Wir haben auch noch nicht so viele gesehen, ja, das stimmt. Und mal schauen, wie der dritte Colorway noch so wird. Aber ich war zu Beginn gar nicht so großer Fan vom V6. Mir hat der Shape nicht so hundertprozentig gefallen. Und ich muss sagen, jetzt mit dem Color Blocking, das Action Bronze an den Tag gelegt hat, also diese Blautöne, dann noch ein bisschen Lila hier und noch mal ein bisschen was anderes und ein bisschen Grün und also eben Lapis Lazuli in Bezug auf dieses Gestein, hat er richtig geil gemacht. Und er ist bequem, definitiv. Und ich muss meine Aussage revidieren. Ich mag den V6 durchaus ganz gern jetzt. Aber im Lapis Lazuli Colorway ist der auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dani, bleiben wir direkt mal bei dir. Trendsetter, Jetsetter, hin oder her. Einmal L.A., einmal New York, dann wieder zurück nach Berlin, kurz rüber nach Wien und dann wieder einmal das Ganze von vorne. Über 100.000 Follower folgen dir da, während du zeigst, was du so machst und tust. Wie ist das Leben so on the road?
Ja, das Leben ist on the road ist auf jeden Fall toll. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin sehr gerne unterwegs. Vor allem in Amerika, wer mich kennt, weiß, ich bin am liebsten in New York oder L.A. Und ich habe jetzt auch ein Visum und kann jetzt einfach hin und zurück, wie ich möchte. Und bin super happy. Genau.
Was reizt dich denn eigentlich an New York und L.A. so? Also auch vor allen Dingen, weil die beiden Städte natürlich auch sehr unterschiedlich sind.
Ja, also L.A. ist perfekter Ort hinzufliehen, wenn es hier, also in Berlin, kalt ist und das Wetter nicht schön ist. Da ist L.A. natürlich mega nice. Und New York geht immer. Also New York, da gibt es keine richtige oder falsche Zeit. Es ist einfach der Vibe der Stadt und die vielen unterschiedlichen Orte, die Menschen. Und ich liebe auch einfach American Sports, also Baseball, Basketball, Football. Also deswegen bin ich einfach total happy, wenn ich da bin.
Ein absoluter Traum. Yeah. Ich habe es nur nicht geschafft, das ist so ganz oben auf meiner Bucketlist seit Jahren und ich war einfach nie da. Wenn ich das höre, bin ich sofort hin und weg irgendwie.
Du, Dani kann dich auf jeden Fall ganz easy durch die Stadt führen, glaube ich.
Auf jeden Fall, ich habe da eine Liste.
Schick sie rüber, ich nehme sie.
Ja. Hast du so eine Google Maps Liste? Mhm. Das haben wir zum Beispiel auch für unter anderem Amsterdam, Brüssel und Paris gemacht, weil es echt am einfachsten ist. So die ganzen Food Locations und Shopping Locations und was auch nicht sonst noch alles dazukommt, einmal zusammenzupacken und dann auch natürlich miteinander teilen zu können.
Genau, also es ist perfekt, wenn jemand fragt oder jemand die möchte, ich kann die auch gerne rumschicken. Die ist schon ein paar Jahre alt jetzt, da kommt immer wieder was Neues dazu, weil in New York tut sich auch extrem viel, also viel, was es vor 5, 6 Jahren gab, gibt es auch nicht mehr. Mhm. Deswegen, da tut sich immer, da ist immer was los.
Was ist das Erste, was du machst, wenn du in New York ankommst?
Das Erste, was ich mache...
Gibt es so eine Food-Location oder irgendwie was du unbedingt machen musst?
Ich gehe als erstes immer in den Schmuckler, also in
ich
die
wusste,
Schmuckläden.
Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste es.
Ja, das ist so, da bleibt halt mein Geld leider. Oder Gott sei Dank, whatever. Also ich habe da so eine Leidenschaft auf jeden Fall. Ja.
Okay, verstehe. Mhm. Mhm. Direkt in den Schmuckladen.
Ja, genau, direkt.
Ich meine, guck mir den Finger an.
Direkt die Schmuckladen. Direkt die Urlaubskasse am ersten Tag verbraten.
Ich muss ja wissen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Deswegen, ja.
Gute Rechnung. Mascha, du bist als Stylistin unter anderem tätig und hast da schon so ein paar illustre Namen auf der Liste gehabt. Oleg Sesh zum Beispiel, Dagi B, Paulina Roginski. Was macht dir am meisten Spaß, wenn du über das Thema Styling nachdenkst? Ist es die Vorplanung oder ist es tatsächlich die Umsetzung und dann sehen, was da an, keine Ahnung, Fotostrecke, CD-Cover oder ähnliches bei rumkommt?
Das ist tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Also ich finde es immer ganz interessant, die Künstler am Anfang reinkommen zu sehen in den Raum, zu sehen, was hat die Person an, mhm, und dann zu sehen, wie sie am Ende vor der Leinwand oder er oder sie vor der Leinwand steht und dann in ganz anderen Klamotten, in einem ganz anderen Licht oder Stil vielleicht auch fotografiert wird. Also es macht mir sehr viel Spaß, aus Personen nochmal was Neues rauszuholen. Die Planung finde ich grundsätzlich auch interessant, aber so der schönste Moment ist, glaube ich, wenn alles zusammenkommt, wenn man weiß, die Anziehsachen sind alle da, die Schuhe sind alle da, alles sitzt, alles passt und der Kunde ist am Ende zufrieden. Ich hatte jetzt letztens, das war so ein kleiner, ich muss schon sagen, irgendwie so ein Teenie-Traum von mir, der wahr geworden ist. Früher war ich ein riesen Crow-Fan.
Okay.
Ich war mit meiner besten Freundin auf einem Crow-Konzert. Letztens krieg ich so die Anfrage, möchtest du Styling für Crow machen? Dann war ich so, ey, darf doch nicht wahr sein. Weißt du, mein Mini-Me wäre jetzt richtig stolz. Also mega. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und Musiker im Allgemeinen finde ich auch eine super, super Sache. Also.
Für was hast du Crow gestylt?
Tatsächlich für eine Kollaboration mit Spaceys, das ist so ein Cornflakes- oder Cereal-Hersteller. Aber der hat mich jetzt für nächste Woche auch wieder angefragt für ein Musikvideo.
Darf
ich noch nicht zu viel drüber sagen, aber ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend. Also hat mir auch Spaß gemacht von seinem Look her und er bringt ja da auch nochmal irgendwie selbst auch viel Geschmack mit rein und in der Kombi mit dieser Maske, also fand ich echt
stimmt,
nice.
Stimmt, ja. Man kann nicht einfach irgendwie großartig was auf den Kopf oder im Gesicht veranstalten, weil da ist ja schon alles gesetzt.
Da ist viel sozusagen. Los, ja.
Ja, genau, richtig. Wenn du an so ein Set kommst, was sind so die Dinge, auf die du als allererstes achtest? Was sind so die Dinge, die für dich auf jeden Fall gesetzt sein müssen?
In Sachen Vorbereitung meinst du? Oder?
Ja, aber auch in dem Moment. Gibt es so Sachen, wo du sagst, oh, da hätte man auf jeden Fall noch anders rangehen müssen oder das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das auf jeden Fall funktioniert?
Also in Sachen Setup ist es so, ich brauche immer meine Kleiderstange, ich brauche meinen guten Steamer, ich weiß, also ich will mein Equipment da vor Ort haben und auch wissen, dass ich alles gut sortiert mitbringe, weil der größte Stress ist, wenn man weiß, irgendwas kam nicht an oder man muss noch was Last Minute besorgen. Da bin ich immer sehr durchdacht doch oder möchte, dass wirklich alles dann stimmt. Und mit dieser Vorbereitung, wenn dann alles vor Ort hängt und ordentlich ist, da bin ich dann immer gesettelt und froh, dass es dann läuft.
Ein bisschen Organisation muss sein, kennen wir alle. Also von daher an der Stelle kann ich das, glaube ich, auch nur unterschreiben. Ihr seid beide schon sehr lange in der Fashion-Industrie unterwegs. Sneaker, Streetwear, generell Mode begleitet euch auf jeden Fall schon sehr lang. Dani, wenn du mal zurückdenkst, was war so der erste Sneaker, der dich so gekriegt hat, wo du dachtest, das finde ich ganz interessant, auch mehr als nur ein Tun. Schuh an Sportschuh?
Du meinst Backpack denn?
Ja, Backpack.
Muss ich wieder die Iverson-Story rausholen?
Du kannst gerne die Iverson-Story rausholen, über die wir ja schon in Episode 40 gesprochen haben, mit deinem Iverson-Tattoo.
Ja.
Aber was war vielleicht auch Iverson oder abseits von Iverson? Ich gehe davon aus, Basketball wird es gewesen sein.
Natürlich, genau. Also ich erinnere mich sehr gut an den End-One Yin Yang, den rot-weißen. An den erinnere ich mich sehr gut. Und ich hatte, glaube ich, als Kind, mein erster Nike-Schuh war der, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein.
Beschreib ihn. Wir sind zwar im Podcast, aber natürlich durch Video auch sehr visuell. Du kannst also mit Worten malen oder auch mit Handbewegungen zeigen, wie so aussieht.
Also es ist eigentlich, ich kann es super schnell beschreiben. Also steht Fett R drauf.
Ach, guck.
Ja,
Du meinst den Uptempo,
ja,
den zwölf Hütten getragen.
Oh ja, den habe ich mir extra
Oh, das fand ich so toll. Und den gab es früher nicht in meiner Größe. Und da habe ich mich in so eine 40 reingesteckt mit meinen zarten 38er Füßchen. Das weiß ich noch. Oder so. Damals 37, als ich noch so jung war.
Ja, keine Ahnung, woher der kam, aber es gibt ein Foto, wo ich den in der Hand halte und so strahle.
Geil.
Ja.
Leuchtenden Augen unterm Weihnachtsbaum. Das ist natürlich die Stilistik.
Wie alt warst du da?
Ach, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich auch, ich habe immer die E-Skate-Schuhe, ich weiß nicht welches Modell, zu lang her, von den Boys aus der Schule geklaut. Die waren auch dann viel zu groß und dann hatten die schon so Löcher vom Skaten und die haben mir die dann geschenkt. Ich bin dann mit denen rumgelaufen, aber die waren viel zu groß. Aber ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall.
Aber es ist spannend, die Stilistik ist auch wieder zurück, ne? Wenn du mal überlegst, also in unserer Jugend, ich will es fast nicht aussprechen, aber sind ja schon fast 20 Jahre, hat man ja auch als Mädel voll gerne Baggy Jeans getragen und dann halt Skateschuhe und das Ganze ist ja jetzt auch wieder zurückgekommen. Genau. Ich finde es krass, wie schnell sich die Wellen so ziehen sozusagen. Ja. Ne? Also wie schnell halt Dinge dann wiederkommen und man denkt, oh, jetzt feiert es ein Revival und dann 2 Jahre und dann nochmal wieder und dann nochmal wieder und nochmal wieder und
es geht schnell. Man sagt ja, es kommt alle 7 bis 10 Jahre wieder.
Ich glaube, es ist mittlerweile viel schneller.
Ich glaube auch, also ich würde sagen so 5 bis 7.
Mhm.
Also das heißt, eigentlich muss man die Sachen behalten, kurz
einlagern
und dann nach 5 Jahren kann man sie wieder rausholen.
Glaubst du, dass du noch Bock hast mit 50, das ist ja jetzt wirklich noch ein paar Meter weiter entfernt, ne? Aber noch mit 50 so rumzulaufen und dich so zu stylen, wie du es jetzt tust?
Also ich glaube, der Style wird sich auch wieder verändern, aber ich glaube, ich will schon so eine stylische, ältere Frau sein. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf, ja. Also deswegen finde ich auch den Job von Masche so cool. Ich arbeite jetzt auch mit einer Stylistin zusammen.
Ah, nice.
Und das elevated nochmal irgendwie so.
Mhm.
Weil man eben manchmal, man macht dann doch immer dasselbe. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, probier doch mal das aus. Und ich glaube, so wird es dann auch sein, wenn ich älter bin. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mich da immer weiter und weiter und weiter zu entwickeln und mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten auch.
Vielleicht wird es ja irgendwann noch der Charlottenburg-Style in gehobenem Alter. Das heißt also eine sehr elegante Handtasche, dazu noch etwas mehr gesettelt. Da werden die Sneaker vielleicht in den Schrank gepackt, das Supreme Jersey landet woanders, wer weiß.
Aber vielleicht auch so. Diese
so Yamamoto, All Black.
Oder das, auch geil.
Oder Isemiyake, ja, so kann auch sein.
Das wäre schon nice.
Fashion Ninja.
Das
komplett graue Haare, so eine fette Brille und dann...
Hier kann ich mir gut vorstellen.
Isemiyake, verschiedene Farben.
Siehst du, Mascha als Stylistin bestätigt dir schon, dass du das in den vielen Jahren, die da noch kommen, aber auf jeden Fall rocken könntest.
Wir sprechen uns nochmal mit 50 dann, ja?
Mascha, was gab es bei dir als erstes, an das du dich erinnern kannst?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe auch gerade nochmal darüber nachgedacht. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich früher Superstars auch anhatte, so in meiner Kindheit. Daran kann ich mich erinnern. Und auch immer mal vielleicht den einen oder anderen Air Max One oder so. Das gab es immer mal, aber ich kann jetzt gar nicht genau festlegen, was da so mein erster Schuh war, an den ich mich so richtig erinnere. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich mir was rausgepickt habe, und das war auch schon als Jugendliche oder als Kind, meine Mutter hat immer gesagt, du pickst dir die komischsten Sachen raus. Ob das in dem jungen Alter wirklich so eine Ed Hardy-Teil dann war oder wirklich diese Fondant-Kappen, die ja heute auch wieder irgendwie in sind. Damit bin ich dann so durch die Schule und auch in diesen, wie ihr eben beschrieben habt, Baggy-Jeans, Skater-Schuhe, die anderen Mädels dann immer so total süß aus und dann kam ich da so reingestapft. Also irgendwie habe ich schon aus der Kindheit, du wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Wie war die Reaktion von Leuten?
Die fanden es cool. Ja. Also ich erinnere mich noch, die insbesondere die Jungs fanden das cool früher. Die anderen Mädels, die haben das immer ein bisschen beäugt, glaube ich. Aber so in der Schule, ich glaube, das fanden die alle ganz lustig.
Bei dir dann?
Ja, ich wurde immer gefragt, ob ich ein Junge bin. Ich hatte halt kurze Haare, ne?
Ah, okay.
Ich war immer mit den Jungs, ne? Und ja, das war die Frage Nummer 1 so. Aber war okay. Also es war halt so, ne? Man hat halt mehr so in Schubladen gedacht, das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so wie damals, aber...
Die Frage habe ich mir letztens auch gestellt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch und dementsprechend würde ich die auch gerne an euch weitergeben. Glaubt ihr, dass gerade so Social Media, Globalisierung es einfacher für die Jugendlichen macht, was Styling anbelangt?
Ich glaube auch in gewisser Form vielleicht schwieriger, ja, weil man immer so einen Druck hat und den hatte ich als Kind damals nicht, dass ich online gesehen habe, oh, der trägt jetzt ein T-Shirt für 400 Euro und dazu den Pulli von Balenciaga und das noch und das möchte ich haben. Das hatte ich so in meiner Jugend nicht. Klar gab es irgendwie Teile, die man gut fand und die man vielleicht, wo haben wir das aufgeschnappt? Aus der Bravo? Nee. Also, nee, aus Zeitschriften oder wo auch immer man die Dinge früher aufgeschnappt hat, aus Fernsehen. Das ist ja heute eine ganz andere Plattform und das ist so schnelllebig, dass ich glaube, gerade als Teenager kann man da ganz schön drin verloren gehen irgendwie auch, also mit den Idealien. Die man
ja, kann ich, also ich stimme dir dazu. Also ich sehe das bei den Kids von einer Freundin von mir, die sind jetzt 10, 11. Und ich gebe denen immer mal wieder Sachen und die kennen alle Brands, die kennen alles, die wissen was, also die wissen alles und die sind 11. Aber die sehen das zum Beispiel an den Fußballern, ne? Okay, also da kommt das bei denen her, so, die gehen ja auch, also Fußballer sind ja auch Vorbilder für die, für kleine Jungs vor allem und wenn die dann halt den Balenciaga und so weiter rumlaufen, dann ja, die wollen das auch.
Ja.
Und das ist halt, also...
Schon heftig,
das
nicht?
Das ist krass, ja.
Ich habe das auch mit meiner Cousine und meinen Cousins. Die sind immer ganz scharf auf meine Schuhe, weil die haben jetzt noch so meine Schuhgröße. Die Jungs wachsen langsam raus. Aber hast du noch ein paar Jordans für uns, sagen die dann immer. Oder hast du noch das, hast du noch das? Und die freuen sich dann regelmäßig, wenn ich aussortiere. Ich glaube, zwar bietet das Internet jetzt auch in Form von seinen eigenen Stil ausleben, dass man irgendwie schneller eine Bestätigung findet und auch sieht, andere kleiden sich auch spezieller. Das gibt bestimmt auch viel Mut. Aber wie gesagt, ich sehe das auch ein bisschen kritisch insgesamt.
Ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen natürlich Fluch und Segen, weil auf der einen Seite, du kannst die Inspiration holen, was ich extrem spannend finde. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, also wir konnten froh sein, wenn wir irgendwie die VHS von einem Bruder, einem Kumpel oder dann zum 576. Mal überspielt bekommen haben und dann irgendwelche Zeitschriften mal in die Hand gekriegt haben oder in die nächstgrößere Stadt gefahren sind, um was zu sehen. Und dass du heute mit einem Klick siehst, was geht in Tokio, was geht in Stockholm, was geht in New York, was geht in Amsterdam, was geht in Berlin. Das ist cool. Auf der anderen Seite, wie ihr schon gesagt habt, der Druck wächst natürlich auch, ne? Die Kids wollen, müssen vielleicht auch so aussehen und begeben sich natürlich dann auch in so einen Kampf rein. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, gab es bei uns auch, wenn aber nicht unbedingt mit Klamotten zwangsläufig, sondern damals war es halt natürlich auch, wir hatten Gameboy, wir hatten eine Playstation, hast du das Spiel schon, ist das und das und das. Später kam das dann halt mit Klamotten dann sicherlich auch in einem Maße und ich glaube, das wird sich so auch gar nicht auflösen. Was ich nur ganz gefährlich immer finde, ist, wenn dieser wirklich Negativdruck dann entsteht, weil wir dürfen gerade, wenn wir über so ein Thema sprechen, natürlich auch nicht vergessen, wie teuer das alles ist, ne? Und dass viele sich das auch nicht leisten können, ne? Und dementsprechend halt auch das Resale-Thema kommt da mit rein und wie sehr propagiert man die Dinge und ich hoffe, dass halt uns allen irgendwie auch klar ist, dass es auch immer noch eine günstige Variante von Dingen gibt, zumal am Ende des Tages ja auch der Stil nicht darüber entscheiden sollte, ob etwas teuer oder günstig sein muss, sondern ganz im Gegenteil, ne? Dass man die Möglichkeiten eben auch hat. Und da wiederum sehe ich natürlich auch aufgrund von TikToks und YouTubes einfach geile Möglichkeiten, weil viele erzählen es ja auch. Ey, du musst dir nicht das Shirt für 800 Euro kaufen, du kannst auch das für 20 Euro kriegen. So, ist auch immer noch Geld, aber im Vergleich natürlich günstiger und das ist trotzdem gute Qualität und man kann das trotzdem so und so stylen und es ist ein bisschen wie Lego bauen, glaube ich. Man hat nicht jedes Set gekriegt, aber wenn du ein bisschen Lego hattest, konntest du ein paar Sachen nachbauen. Das ist eigentlich auch ganz nice.
Oder halt alles, was Vintage ist, Secondhand. Für mich war auch seit meiner Jugend dieses auf Flohmärkte gehen, was für viele meiner Freunde immer so das Thema war, oh, ich musste auf dem Flohmarkt mir Klamotten kaufen, weil wir hatten nicht mehr Geld. So habe ich das nicht kennengelernt. Also wir hatten kein Geld, um in die Läden zu gehen und uns zu kaufen. Wir haben auf dem Flohmarkt geguckt. Für mich war das immer wie eine Schatzsuche. Mhm. Ich hatte da nicht so den Druck hinzugehen. Für mich war das immer eine tolle Erfahrung. Also so und so kann man es auch wieder aufnehmen. Aber mein Kleiderschrank auch heute besteht aus so viel Vintage-Sachen.
Bei mir
und
auch.
Ich glaube, dass das auch ganz viel zu einem Stil beiträgt. Und ich denke auch, dass die Bewegung dahin bei vielen geht, einfach aus dem Grund auch, dass es nachhaltiger ist, ne?
Definitiv, also, klar. Ja. Und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, gut, da wird es meist ein bisschen hochpreisiger aufgrund der Qualität, aber vielleicht lieber Geld in die Hand nehmen für eine gute Jeans, statt halt irgendwie 5 Fast Fashion Jeans zu kaufen, mit denen man halt irgendwie nicht wirklich viel lange Spaß hat, sondern eben so ein Teil, wo man sagt, so, das ist ein Staple, das gehört in meinen Kleiderschrank, das habe ich jetzt im besten Fall die nächsten 20, 30 Jahre und dann ist cool. Auf der anderen Seite, naja, wenn wir alle in unsere Schuhschränke und Klamottenschränke blicken, ich glaube, da ist definitiv ein bisschen mehr als ein Staple drin, aber Das ist ja wieder die andere Seite. Es macht ja auch Spaß. Also von daher, es bereitet einem ja auch Freude. Deswegen auch die Frage an dich, Dani. Was waren so die letzten Pieces oder auch die letzten Sneaker, auch Outfits, die du gesehen hast? Nicht nur zwangsläufig an dir, sondern auch vielleicht im Rahmen der Pariser Fashion Week oder auch dem, was in Berlin stattgefunden hat, wo du sagst, wow, das hat mir echt gut gefallen. Die Brand hat klar gemacht, beziehungsweise das ist auch vielleicht nicht unbedingt ein Trend, aber irgendwas, was mir persönlich gerade extrem gut gefällt. Jetzt mal abseits von in New York Geld für Schmuck ausgeben.
Ja, also witzigerweise, die zweite Sache, die ich in New York kaufe nach Schmuck, ist Vintage, also Vintage-Klamotten. Also das ist wirklich, ich kaufe da keine Designer in New York, weil A, es ist viel teurer und B, ich liebe Vintage-Klamotten. Also mein kleiner Schrank, die Vintage-Abteilung wächst und wächst, weil man eben da Klamotten kauft, die haben schon eine Story und dann, ja, die Qualität ist anders und man hat so ein Piece, das keiner hat und deswegen finde ich das auch richtig cool. Also Vintage ist das, was ich auch in L.A. gibt es ja mega nice Vintage-Läden. Und da gibt es sowieso auch ganz viele Läden, die auch, so wie Second Street zum Beispiel, die eben auch, wo man seine Designer-Klamotten auch hinbringen kann und die dann halt dort verkaufen kann und viele dann wieder eben kaufen können zum besseren Preis, sage ich jetzt mal so. Und das gibt es ja zum Beispiel in Deutschland jetzt so noch nicht so wirklich. Das wäre eigentlich auch was ganz nice wäre, finde ich. So viel zu dem Thema davor. Gerade, ja, ich bin... Was gefällt mir? Also ich muss sagen, wenn ich mir eine Sache kaufen könnte, dann würde ich mir die neuen Louis Vuitton Taschen kaufen, die Pharrell präsentiert hat, weil ich finde die mega nice. Also da war ich so, hey, das hätten die schon längst machen müssen. Das ist so etwas, das ist so simpel, sage ich jetzt mal, einfach die Speedy in verschiedenen Farben quer zu tragen. Da war ich so, okay, das ist so ein Move. Das war ein guter Move.
Wie hat dir generell die Show von Pharrell Williams gefallen? Du bist ja ein großer Pharrell Williams Fan, beziehungsweise es gibt ja auch eine Connection bei euch beiden. Als du das angeschaut hast, fandst du es gut?
Ja, also ich war total, also Louis macht ja immer ganz gute Sachen, aber natürlich nach Virgil war die Frage, okay, was kommt.
War eine Herausforderung, ja.
Auf jeden Fall.
Messlatte lag hoch.
Genau, und ich glaube, da haben sie mit Pharrell eine ganz gute Wahl getroffen und die Show war halt krass, ja,
auf jeden Fall. Das haben wir mega umgesetzt, finde ich. Also farblich, die Schnitte, auch die Location an sich, ne?
Ja.
Also
einfach mal die Point Neuf sperren, ja. Auf easy, kein Problem.
Kein Problem, ne?
Ja.
Soll der Geiz.
Ja.
Das war schon Hammer.
Ich habe mal geguckt, die Tasche kostet die kleinste Größe 7,5.
Oha.
Ja, weil sie eben aus Leder sind, ne? Deswegen mal schauen, ob es die wird.
Und weil Louis Vuitton draufsteht natürlich.
Ja.
Das kommt dazu.
Und Pharrells erste Kollektion, ja.
Wahnsinn, 7,5.
Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil ich hätte ihn eigentlich letzte Woche in Paris, auch zum ersten Mal getroffen. Ja. Ist nichts geworden. Ich musste meinen Hund abholen. Prioritäten.
Ich wollte sagen, Maus, so heißt ja dein Hund.
Genau,
Maus geht vor. Maus vor Pharrell.
Maus? Ja, sie heißt Maus.
Maus. Süß.
Erzähl kurz die Geschichte zum Namen. Ich finde, die ist erwähnenswert.
Okay, sie heißt Maus, weil alles, was ich süß finde, nenne ich Maus. Und dann dachte ich mir, okay, ich nenne sie eh immer Maus, dann kann sie gleich so heißen.
Siehst du?
Jetzt heißt sie Maus.
Oh Mann.
Aber dass Maus vor Pharrell geht, ich glaube, das ist fair.
Ja, ja. Ich werde ihn schon noch irgendwann treffen. Also ich bin da 100% überzeugt. Ja.
Mit Maus im Schlepptau.
Genau, ja.
Mascha, wenn du so über die letzten Dinge nachdenkst, die du so gesehen hast, was gab es, was dir gut gefallen hat?
Du, da muss ich noch mal ein Momentchen durchatmen, noch mal nachdenken. Mich inspiriert im Moment, also ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr oder auch schon während Corona einfach so ein bisschen mich mal zurückgenommen, was mein Kaufverhalten anging, insbesondere Schuhe, aber auch Klamotten, und mich inspirieren momentan auch sehr viel Street Styles. Ich finde alles aus dem asiatischen Raum, wirklich Japan, auch Korea teilweise sehr, sehr spannend, krass. Auch die koreanischen Designer, also da sollte man vielleicht einfach mal so ein bisschen in der Richtung auch die Augen offen halten. Und ich inspiriere mich momentan so daran und versuche mich nicht mehr ganz so sehr auf die Hypes so festzufahren oder festzuschießen, weil ich habe schon gemerkt, bei mir hat das auch einen Umfang angenommen, mein Kaufverhalten mit Schuhen, das war vielleicht manchmal schon ja etwas übertrieben.
Ich habe bei mir Hoffnung und Malz aufgegeben.
Ja.
Also vergiss es.
Das Kind ist schon im Brunnen quasi ganz unten.
Ich habe abgefahren.
Ich hab unterschiedliche Gespräche geführt. Mit Simon gab es ja sogar mal eine Episode darüber, wie er gesagt hat, nee, ich breche alles runter auf 50 Stück, weil mehr soll es nicht sein. Ich glaube, er war dann irgendwann mal so bei 60 plus minus fair. Auch das habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Dann gibt es ja Leute, die sagen, ey, ich kaufe einen Schuh und dann habe ich da ein bisschen Spaß mit und habe, keine Ahnung, den ein paar Mal am Fuß und shoot ein paar Mal damit und verkaufe ich den wieder. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich habe eher Bock auf so ein Archivding, ohne das jetzt zu übertreiben, weil eigentlich besteht ein Archiv aus dann eher wahrscheinlich 4-5-stellig, so krass wollen wir es jetzt nicht machen, aber bei 350 Paaren plus mittlerweile ist es so, dass ich eher das Gefühl habe, ich finde es ganz geil sagen zu können, heute habe ich Bock auf Swoosh und dann OG und dann der Schuh und morgen habe ich Bock auf Adidas und komplett neu und dann den Colorway und das dann bei den unterschiedlichsten Brands, um das eher so ein bisschen zu machen. Aber wir hatten es im Vorgespräch ja gerade schon, du fährst in den Urlaub und nimmst natürlich auch nur, in Anführungsstrichen, zwei Handvoll dann Schuhe mit und trotzdem funktioniert's ja. Und in den seltensten Fällen sitzt man dann irgendwie im Hotel und denkt sich so, oh, den hätte ich jetzt gerne mit dabei, wenn man einigermaßen gut ausgewählt hat. Aber
ich wollte schon sagen, du musst aus jeder Kategorie einen mitnehmen.
Das tue ich tatsächlich, aber man schafft es dann ja trotzdem, fein damit zu sein. Mhm. So. Und klar stellt sich dann wieder die Frage, brauche ich das alles? Aber auf der anderen Seite macht einfach zu viel Spaß.
Es tut auch ein bisschen weh, viele abzugeben. Ne? Ich habe es auch so gemerkt. Ich habe, ich glaube, Anfang des Jahres einen großen Flohmarkt mal gemacht. Und dann war ich so, oh, was kann ich abgeben? Was kann ich nicht abgeben? Edda hat ja auch diesen riesen Archive-Sale gemacht. Da dachte ich auch so, da sind schon Sachen dabei, da hätte mir das Herz ein bisschen wehgetan. Ja. Man hat ja auch zu allem dann eine Geschichte irgendwie.
Durchaus. Und ich habe den Fehler ja schon mal gemacht, dass ich mal dachte so, ey, SB-Dunks, boah, vielleicht trage ich die aktuell ein bisschen weniger, ich verkaufe die mal vor gut 20 Jahren. Und mittlerweile kaufe ich mir die ja zurück. Und ich habe ja tatsächlich den Purple Pigeon SB-Dunk, wird zu 99,9% ist es der, den ich damals verkauft habe, den ich jetzt 10, 5, ist schon viel länger, warte mal, ich habe den zwei, also plus 10 Jahre später dann wieder zurückgekauft habe.
Geil.
So, und aber wenn ich überlege, was ich damals ausgegeben habe, was ich dann bekommen habe und was ich jetzt ausgeben musste, das tut halt dann weh. Und deswegen überlege ich mir eher so 239 Mal, ob ich irgendwas verkaufe und lande meistens bei dem Punkt, dass ich es vielleicht besser nicht tun sollte. Aber ich rede es mir, wie gesagt, schön dadurch, dass ich denke, naja, ist ein bisschen Archive. Und wenn man dann in 20 Jahren, der dann hoffentlich noch nicht zerbröselt ist, so und wie gesagt, macht dann ja eben einfach Spaß.
Das ist halt aber eher immer das Schlimme, ne? Dieses Bröselige. Mir sind auch schon öfters mal die Sohlen dann beim Laufen flöten gegangen. Also wirklich, die sind einfach weggebröckelt.
Das ist natürlich nicht geil, weswegen man ja auch durchaus dann eher schaut, gerade so bei Reisen, ne? Nehme ich lieber was mit, was ein bisschen neuer ist, was vielleicht noch ein bisschen besser hält. Also gerade so, du bist so auf dem Weg durch die Stadt und dann fehlt dir eine Sohle, wäre glaube ich nicht so geil, von daher. Mascha, du hast es eben in der Geschichte angesprochen, als du darüber erzählt hast, was für Schuh du getragen hast, als du noch jünger warst und hattest erwähnt, du hast einen Schuh angezogen, obwohl er eigentlich gar nicht deine Größe hatte. Ich glaube, diese Problematik haben wir aktuell immer noch und ich würde sagen, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, das ist durchaus eine Problematik, gerade bei Female Sneakerheads. Warum werden Schuhe von den Brands nicht von einmal klein bis einmal groß durchproduziert? Weil es gibt auch Männer mit kleinen Größen, es gibt Frauen mit großen Größen. Warum gibt es nicht einmal einen kompletten Size Run? Und die Brands sagen häufig, naja, wahrscheinlich lohnt sich's nicht und wir müssen ja mal gucken und kommen dann immer mit dem Argument, naja, Männer wollen immer die Farben und Frauen wollen immer die Farben und Frauen dann auch gerne mit Glitzer und Männer wollen das gar nicht. Und häufig hat man das Gefühl, die haben noch gar nicht verstanden, dass es aber von allem irgendwie alles gibt.
Ja,
genau.
Und dass das auch sich immer ähnlicher wird. Ich glaube, gerade wir beide sind so zwei Kandidatinnen, die wirklich eher auch mal in der Herrenabteilung einkaufen.
Nur.
Und was? Ja. Es stört mich auch nicht. Und genauso war das bei den Schuhen. Und ich habe so viele Schuhe, die mir eigentlich nicht passen, weil es sie nie in meiner Größe gab. Und mit einer 38 fliegst du halt und du hast auch einen kleinen Fuß.
Auch 38.
Auch 38. Mhm. Stimmt, ich habe dir auch mal damals bei Kleiderkreise Schuhe abgekauft, den du immer noch hinterher traust.
Ja, die Orange. Ja, oh mein Gott, ja.
Was für ein Schuh war das?
Das,
dieser Satin Jordan, aber in dem Orange. Ah, ja. Mhm. Ja. Der war auch echt schön. Es war auch ein Schnapper damals
ja,
noch.
Ja, da weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Du, ich sortiere mal aus und zack, ja. Ist der Fehler wieder eingetreten.
Mhm. So schnell geht's.
Ich kaufte den wieder zurück.
Können wir machen.
Einfach hin und her trainen, ist ja easy. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Ich finde es, wie gesagt, einfach sehr schade. Vor allen Dingen, wenn es dann auch darum geht, und wir sprechen ja jetzt nicht von wirklich kleinen Brands, die gucken müssen, welche Stückzahlen sie in den Markt bringen und ähnliches. Aber wieso gibt es immer noch eine Unterscheidung zwischen Men's und Women's?
Ja, und vor allem, was ist mit dem Ganzen zwischendrin? Also, you know.
Ja, definitiv. Aber gerade auch bei den Größen, einfach mal durch. So. Mhm. Und auch Farb-Colorways. So. Mhm. Wir haben diese Diskussion oder auch das... Was man gerade bei Nike SB sieht, ist ja, sie gehen sehr stark auf die LGBTQIA+ Community und bringen sehr stark diese Personen in den Vordergrund, was per se ja vollkommen nachvollziehbar ist. Aber dann hat man das Gefühl, dass dann wiederum gesagt wird, naja, die wollen dann aber doch wahrscheinlich den Schuh haben. Mhm. Und das wird dann gleichzeitig, also wird aus so einer Schublade rausgeholt und wieder in so eine Schublade reingesteckt. Genau. So, wer sagt denn, dass man dann nicht doch auch Bock auf einen SB Dunk hat? Und warum muss es dann so ein Schuh sein? Oder warum gehen dann Colorways oder auch Collabs in die wie in die andere Richtung? Ja, wir können uns viel über Marketing unterhalten, da werden Schubladen natürlich benötigt. Aber ich stelle mir immer die Frage, warum macht man es sich als Brand dann häufig doch so kompliziert, wenn eigentlich da draußen alle stehen und sagen, aber es gibt für alles irgendwas, sozusagen. Ja, ja, also Frauen wollen nicht nur das, Männer wollen nicht nur das. Genau, und wie lange reden wir nicht eigentlich schon?
Das ist ja Jahre schon, diese
drei,
ganze
vier
Debatte.
Jahre, ne? Ist seit 3-4 Jahren wird es halt immer lauter und es ist ja immer noch nicht, sind immer noch nicht.
Ich verstehe es auch nicht, auf einer Seite so zu werben, ne, und zu sagen, alles für alle oder dass es irgendwie sich doch immer ähnlicher wird. Das vertreten ja schon viele so vorne rum. Aber dann, letztendlich wird es irgendwie nicht richtig umgesetzt.
Genau, wenn du dann genau guckst, dann gibt es den Schuh doch nicht in der Größe. So.
Ja, oder wie ich es mitbekommen habe, dann stehen Mädels im Skateshop und sagen so, ich will einen SB Dunk haben, low wie high, ich hätte gerne Blazer. Und dann steht der Shop da und sagt so, ja, sorry, wir haben halt einfach nicht eure Größen, weil sie einfach nicht hergestellt werden. Aber wir haben folgendes Modell für euch, was ja explizit dann für Frauen angepriesen wurde oder halt für die oder die Community. Gibt sicherlich Leute, die das auch cool finden, aber auch viele, die sagen so, ja, aber das will ich eigentlich auch nicht. Ne? Weil ich will halt mich einfach nicht so kleiden. Und gerade so dieses Gender-Ding, zu sagen, ich will mich wie ein Mann kleiden oder ich will mich nicht wie ein Mann kleiden, ich finde das komplett überholt.
Mhm. So. Das Schlimme ist aber auch bei vielen Skate-Shops, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, die kaufen teilweise auch nicht ab den, sagen wir mal, Frauengrößen oder den kleineren Größen ein, sondern es startet, was mich in meinem Fall oft nicht stört, dann ab M und in S gibt es sehr wenig zum Beispiel. Deshalb falle ich bei Hosen eigentlich schon durch. Also so eine Baggy Jeans in einem Skate Shop kaufen, zum Beispiel die von Dime, hatte ich letztens mehrere anprobiert, finde ich sehr cool vom Schnitt, gibt's aber nicht. Mhm. Also haben sie einfach nicht, weil der Markt wäre nicht da, wird mir dann so gesagt. Und ich glaube, dass eigentlich viele Frauen auch Interesse daran hätten, diese Hosen eben zu kaufen, wenn das aber nicht angeboten wird.
Das ist so ein bisschen so Ei-Henne, ne? Also wenn man ein Produkt haben möchte und es wird nicht angeboten, kannst du es nicht kaufen. Und wenn es nicht gekauft wird, denkt man, es wird gar nicht gewollt. Und so hast du halt diese Problematik, dass das niemals irgendwie klar gemacht wird, so wo ist eigentlich der Need, beziehungsweise was ist im Angebot. Ne? Was glaubt ihr, wie man es, ich sage jetzt einfach mal, fairer gestalten könnte für alle? Ich meine, wenn wir jetzt die finale Lösung hätten, wäre natürlich toll, dann können wir das hier direkt vermarkten, aber lass uns drüber sprechen. Also,
ich hoffe,
was muss sich ändern?
Ich hoffe, und Acne Studios macht das schon ganz lange, einfach Unisex-Kollektionen, auch keine Frauenabteilung, also wie oft, ich habe ja auch jahrelang im Laden gearbeitet, Frauen reinkommen, ja, wo ist die Frauenabteilung? Und ich so, ja, hier unten sind die kleinen Größen. Mhm. Vorwiegend und hier oben sind die größeren Größen. Ich bin da komplett weggegangen von diesem, das ist Männer, das ist Frauen, weil das ist so ein Gedanke, der ist irgendwie veraltet so. Und ich hoffe, dass es bei allen Brands früher oder später ankommt, dass wir diese Departments nicht mehr brauchen.
ich denke auch, dass es total spannend sein kann, auch wenn, und wenn wir jetzt kurz nochmal in diesem Gedanken der Departments bleiben, wenn eine Frau Menswear designt und ein Mann Womenswear, weil das ja auch interessante Möglichkeiten bietet. Und schlussendlich guckst du dir ein Produkt an und sagst wahrscheinlich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Denn es ist doch eigentlich fast egal, was für ein Label da drauf klebt. Also wie viel gute Women's Releases es im Sneaker-Bereich gab. Und ich habe das Glück, dass ich mit einer 43 so am Ende der ganzen Geschichte bin und dann auch noch sage, so cool, ich passe rein, ich kann mir das kaufen. Aber dann gleichzeitig auch häufig das Gefühl hatte, kaufe ich jetzt einer Frau eventuell eine große Größe irgendwie weg, weil der Size Run bei Frauen häufig kleiner in der Produktion ist. Ist irgendwie auch schade. Und James Whitner und Armand Monnier haben das ja mit dem Jordan 3 damals sehr schön auch gemacht, indem sie erstmal gesagt haben, das ist ein Women's Shoe und wir haben auch die Story der Mutter und der Mütter überhaupt. Und jetzt machen wir das erstmal so, dass die Frauen die Möglichkeit haben, an diesen Schuh zu kommen, weil die häufig ja einfach komplett überrannt werden dabei. Und dann klar, mit der Jordan-Brand hat man es dann halt eben so auch umgesetzt, aber da fand ich es dann wiederum, warum nicht dann doch nochmal ganz? Also klar, Storytelling, cool und nachvollziehbar, aber so in der Gesamtheit dann, warum nicht dann doch? Mhm. So, ne?
Ja.
Und das ist dann häufig dieses Marketing-Ding. Ist Marketing so wichtig noch?
Ich glaube, eine andere Form teilweise auch. Also ich finde, ich war ja immer am Anfang so ein bisschen kritisch, was TikTok angeht, ne? Und war erstmal so, oh, so lässt mich da irgendwie so TikTok positionieren. Ja. Habe ich auch nicht bisher. Mhm. Aber ich habe mich mal dazu herabgelassen oder überreden lassen, jetzt durch diese App zu gehen. Ich dachte, ich wäre schon zu alt am Anfang. Ist auch eine komische Einstellung eigentlich. Da war ich wie diese Facebook-User, die da jetzt noch so im Internet herumkursieren.
Nee. Ich war schon da, da gab es StudiVZ und MySpace. Ich kenne auch Faxgeräte. So wie man auf TikTok und tanzen eine Runde. Wo man ja, ehrlicherweise ja, genau. Auch sagen muss, TikTok hat, glaube ich, ein sehr schlechtes Image, was so die Idee des Contents anbelangt. Mhm. Mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, ich glaube, die Plattform wird einfach genutzt und dann kann man halt eben auf einer Plattform Dinge machen, die man auf einer Plattform macht.
Also aber überraschend gut. Also es hat mich jetzt doch irgendwie teilweise, was heißt gecatcht, aber es gibt so, der Algorithmus stimmt das ja auch wirklich gut auf einen dann ab und auf das, was man sucht.
Irgendwann hast du nur noch Hundevideos.
Ja,
so wie Dani.
Viele, genau. Ich auch. Aber ich habe schon so viele Teile gekauft, weil ich sie auf TikTok gesehen habe. Honestly, ja.
Mehr als bei Instagram?
Und keine Werbung, also natürlich keine dann bezahlten Koops oder so. Das funktioniert ja noch nicht so gut auf TikTok, habe ich gehört. Aber einfach Leute, die einen geilen Style haben und dann guckst du mal in die Kommentare und dann, das ist von da und da und ich so, ja cool, dann kaufe ich das jetzt auch.
Ich finde das Storytelling bei TikTok aber auch anders. Es ist ja auch im Moment dieses, wo so viele einfach dabei erzählen, wenn sie irgendwas machen und so eine Geschichte um dieses Produkt drumherum spannen, also es wird so ein bisschen anders dort von der Werbung aufgebaut, habe ich das Gefühl. Oder insgesamt, also für mich teilweise sogar ansprechender. Mhm. Oh Gott, jetzt so richtig altbacken. Ich habe so meine beste Freundin, schickt mir so. Ja, ich bin echt ein Boomer. Ich bin ein dicker Boomer. Oh mein Gott. Und das darf ich eigentlich gar nicht sagen, was ich mir gekauft habe.
Zu spät, du bist im Podcast.
Doch, bitte erzählen, was hast du gekauft?
Pass auf, meine beste Freundin schickt mir sowas. Guck mal, das ist ein Steam Cleaner. Guck mal, wie sauber damit alles wird. Also haben wir beide uns so einen Steam Cleaner geholt. Gucken uns nur an. Wir sind auf TikTok. Als die Rentner, die rüstigen Rentner so ungefähr, kaufen uns ein Reinigungsprodukt anstatt irgendwelche guten Sachen. Und jetzt stehen wir hier und steam cleanen.
Aber funktioniert's?
Ja.
Ja, siehst du, dann ist das richtig gemacht. Aber das ist das Thema Marketing übrigens, ne? Habt ihr schon mal durch diese ganzen Verkaufskanäle im Fernsehen gesappt, aus Spaß an der Freude, weil ihr denkt...
Witzigerweise letztens.
Ja. Was ist passiert? Hast du was gekauft?
Die haben da eine Goldkette angeboten. Und ich war so, die ist ja günstig.
Siehst du? Und das ist nämlich genau das Problem. Man guckt sich das so an, weil man will sich eigentlich drüber lustig machen und das kann man eigentlich auch sehr gut, aber ab einem gewissen Punkt steht man da und denkt sich so, das Produkt ist doch eigentlich aber wirklich geil. Und das ist auch noch günstig. Und hands down, ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe nicht angerufen, weil das finde ich irgendwie komisch. Ich rufe doch nicht bei so einer Hotline an und sage so, hallo, ich würde das gerne jetzt bestellen. So, ich habe dann im Internet geguckt, wo es das noch gibt und dann habe ich bei Amazon im Shop gefunden und dann habe ich Spülschwämme gekauft, wiederverwertbare nämlich, die sind nämlich extrem gut, sie haben zwei Seiten, eine sehr raue Seite und eine eher sanftere Seite und dann kann man damit nämlich...
Du kannst sie auch verkaufen, ja. Du klingst, danke. Als wärst du frisch
verlinke es unten in den Kommentaren, kauft euch diese Schwämme, sie sind perfekt, man kann auch gut Schuhe damit reinigen, ist mir aufgefallen.
Und von mir gibt es noch einen Link zum Steam Cleaner, ja. Damit habe ich auch meine Schuhe
sauber gemacht. Die Goldkette ist leider sold out.
weil du alle weggekauft hast wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja.
Ist auch schön, wie man hier vom Thema Sneaker dann doch abschweifen kann. Ne?
Das funktioniert in einem Podcast immer sehr, sehr gut. Seht ihr euch selbst als Female Sneakerheads?
Stille.
Ja, also ich definiere mich, also meine Pronouns sind she, her, deswegen würde ich mich jetzt auch als Female Sneakerhead bezeichnen. Mhm. Ich bin keine DJ.
Gute Frage, ja, warum nicht?
Weil das Verb to Jane gibt es nicht.
Ah, ergibt Sinn.
Ja,
aber also wie wäre die Jockey?
Also du bist DJ, ja. Auch als Frau.
Das Jockey ist auch so ein geiles Wort.
Not gonna happen.
Bei Disc Jockey muss ich so an die 80er Jahre denken und Thomas Gottschalk, der Sendungen moderiert, ich weiß auch nicht warum. Klingt auf jeden Fall nach schmissigen Songs und einer flotten Fete, die man feiert. Also, so
mit unserem Disc Jockey, Daniel. Ja. Legst du noch viel auf?
Ich lege noch auf, ja. Jetzt wieder mehr. In der Pride Season bin ich wieder mehr am Start. Ja.
Nice.
Auf jeden Fall habe ich auch echt Bock drauf gerade tatsächlich.
Was war denn da deine Richtung immer?
Hardhouse,
deine Richtung? Genau.
Tech House, Hardstyle.
Hardstyle, nee, eher so House, Deep House, Tech House, oh. Manchmal Techno, kommt drauf an, also wo ich spiele, je nachdem.
Mascha, Female Sneakerhead?
Ich würde sagen, irgendwie schon, dadurch, dass wir beide auch so lange in der Szene sind und uns so ewig schon jetzt mit dem Thema beschäftigen, ich würde sagen, ja, sind wir.
Mhm. Kommen nämlich direkt nämlich, ich habe die Überleitung ja extra gebaut, zu Built Different, der Boat Cruise, die du zusammen mit StockX ins Leben gerufen hast. Erzähl ein bisschen was über das Event.
Also tatsächlich kam das für mich sehr überraschend. Dani und ich haben uns damals in London kennengelernt. 2018 müsste das gewesen sein. Da waren wir mit StockX deren Headquarter auch besuchen und haben so einen Trip ja nach London gemacht, der schon super war. Aber danach dachte ich so, ja schön, haben wir gemacht. Aber da war dann der Kontakt auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Und letztens hatte ich plötzlich eine E-Mail bei mir im Posteingang, wo es darum ging, dass ich für die Built Different-Kampagne, wo es einfach primär um Female Empowerment geht, darum zu zeigen, welches Standing wir auch in der Sneaker-Szene haben oder Modeszene allgemein, darum eben ein Event von einer Frau oder von Frauen nur für Frauen zu machen. Das Thema hat mich dann doch direkt auch sehr gecatcht und angesprochen und am Anfang stand eigentlich die Idee im Raum, wirklich nur ein Dinner zu machen. Also die Anfrage bezog sich auf ein Dinner im Rahmen mit 10 Frauen ungefähr, die ich alle auswählen darf. Und dafür sollten wir uns dann in einer Stadt meiner Wahl treffen. Und als ich dann so in die Planung bin, dachte ich, Dinner haben wir alle so oft gemacht. Jetzt uns irgendwie im Sommer in ein Restaurant setzen, vielleicht nicht. Und dann kam ich auf die Idee, eine kleine Boat Cruise zu organisieren. Und dafür werden wir dann mit inzwischen fast 20 Frauen, es wurde dann doch eine größere Runde noch mit dem ganzen Catering. Mhm. Und ich habe zum Beispiel noch eine Freundin von mir, die macht Tooth Jams. Mhm. Also die wird uns ein bisschen die Zähne noch aufhübschen, zumindest denen, die das wollen. Wir haben da auch ganz nice so Jams. Die arbeitet halt viel auch mit Swarovski-Stein, Echtgold und so. Also wirklich, die macht das Daniel richtig
gehört.
Gut.
Da geht's um
Gold.
Schmuck, ja.
Es geht wieder los.
Bin dabei.
genau, auch die DJ...
Genau,
ja, die DJ ist also auch eine Frau wirklich von vorne bis hinten an Bord, nur Frauen und das finde ich sehr schön und auch mal sehr, also abwechslungsreich irgendwie, weil das kommt doch selten vor.
Erzähl mal, wer ist mit dabei, abseits von Dani?
Also Dani ist an Bord, dann haben wir unter anderem noch Alex dabei, die man vielleicht als Mini Swoosh kennt. Mhm. Finde ich eine sehr, sehr inspirierende Frau, weil sie durch dieses Thema Upcycling und auch ihr eigenes Fashion-Label, was sie sich aufgebaut hat, finde ich, also habe ich riesen Respekt davor. Und ich glaube, hat sie nicht sogar mal einen Schuh für Nike auch designt?
Ja, sie war Teil oder der ganzen da, Master-Kampagne. Ne? Ja.
Und mit Crocs auch, oder? Das war sie, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Das müsstet ihr sie dann in die Teilnahme fragen.
Das müssen wir sie fragen. Aber sie war jemand, der mir direkt in den Kopf kam. Ja. Natürlich hatte ich auch Dylan und Fenner im Kopf, weil die mit mir so unser Start bei Onigo, den wir damals gemacht haben, da waren wir so eine Crew. Die sind leider auf dem Frauenfeld und fallen deshalb raus.
Okay.
Aber dafür ist Edda dabei. Also Edda Vendetta kennen, denke ich, auch viele der Zuhörer hier, weil sie ja auch so ein OG Female Sneakerhead ist. Also ich glaube, von Anfang an war sie dabei. Ansonsten...
Shoutout übrigens Turnschuh-TV-Frau, was sie damals moderiert hat. Und Shoutout an Simon, auf dessen Mist dieses Wortspiel hundertprozentig gewachsen ist. Also von daher...
Garantiert. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen haben wir als nächstes?
Zerlott
habe ich noch eingeladen. Genau, Zerlott habe ich eingeladen. Sie ist wirklich auch eine sehr spannende Persönlichkeit, die einmal im Bereich Casting arbeitet und sich wirklich, ich würde sagen, einmal politisch oder insgesamt also so ein sehr gutes Standing hat und sich auch für viele Themengebiete einsetzt. Kennst du sie persönlich?
Ich habe sie letztens kennengelernt, ja.
Also ganz süße, ja, süße Persönlichkeit. Frau, ja. Ich hätte sie tatsächlich auch gern fürs Catering an Bord gehabt, weil sie mit ihrer Familie ein Injera Catering Service gegründet hat. Also mit Mama und Papa und einfach, da bringen sie richtig... richtig viel mit ein. Das war auf dem Boot schwierig umzusetzen, weshalb es nicht geklappt hat. Aber auch nochmal dahin ein riesen Shoutout, weil das finde ich eine super, super süße Sache. Und da kann man dann auch das Family-Business von ihr ein bisschen supporten. Weiter geht's auf meiner schlauen Liste. Ich habe ein bisschen Frankfurter Support noch mitgebracht.
Haftbefehl!
Ja! Er war es auch noch dabei. Nee, tatsächlich sind das Mädels von mir, Freundinnen aus Frankfurt. Einmal Nena, die wird die Fotos machen. Eileen als DJ. Dann Johanna Schwarzer, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe, ist eine ganz tolle Illustratorin und Künstlerin. Die hat die Poster, die Menükarten, alles drum und dran gemacht. Also da kommt echt irgendwie eine ganz schöne Mischung zusammen.
Wir blenden mal so ein bisschen was für die Leute, die den Podcast mittlerweile auch sehen auf YouTube. Blenden wir mal noch ein bisschen was ein, auch von dem, was ihr jetzt auf dem Boot erlebt. Wir nehmen den Podcast ja kurz bevor ihr in See steht, hätte ich fast gesagt, auf. Kann man in Berlin nicht ganz so gut, aber das blenden wir auf jeden Fall mit ein, damit man nochmal so einen Einblick auch bekommt, wie das Ganze dann auch aussieht. All in all, ich wollte dich aber nicht absägen, falls du noch ein paar Namen, ein paar Name-Dropping
machen möchtest.
Ja, es ist immer schwierig,
ne? Wenn man, aus dem
Stegreif so eine Liste von 20 Leuten direkt im Kopf zu haben. Ich weiß, es war fies von mir, war gar nicht böse gemeint. Da gibt's halt viele, viele spannende Charaktere, die man dabei hat. Du hattest schon erzählt, eigentlich war die Idee erstmal so ein Dinner und dann bist du zu so einem Boat-Cruise gegangen. Ich finde es irgendwie sehr naheliegend, auch für Berlin, weil es einfach wirklich Spaß macht,
ja, total.
Hier irgendwie aufs Boot zu gehen. Wo bewegt ihr euch eigentlich lang? Macht ihr eine Spreefahrt oder geht ihr...
Genau, wir machen eine Fahrt über die Spree. Theoretisch, wenn das Wetter mitspielt. Ich hatte es so geplant. Wir haben auch so gebrandete Schwimmreifen und alles.
Ach, wirklich?
Ich dachte, wir könnten auch ins Wasser gehen. Oh, aber nicht. Leider, aktuell sieht es aus, als wären es so 20, 22 Grad.
Ich Challenge, glaub. Dani, wie sieht's aus?
Challenge? Ich so...
Du so, was?
Die Dani hängen wir so hinten ans Boot in diesem kleinen Reifen und ziehen sie so hinterher.
Ich bin gespannt, was dabei rumkommt auf jeden Fall.
Naja, das wird was morgen.
Worauf hast du dann den Hauptaugenmerk dann auch bei der Auswahl der Leute gelegt? Du hast gerade gesagt, es ist eigentlich schon sehr divers in den Ausrichtungen. Sehr klassische Sneakerheads, Leute, die was mit der Mode zu tun haben, Leute, die sich politisch engagieren. Mhm. Es geht ja bei StockX Events sehr darum, dass man Leute zusammenbringt und einfach auch mal noch eine Community stärkt oder auch eine Community daraus baut, ne? Build different, eben ist ja auch das Motto. Worauf genau hast du den Wert gelegt und das Hauptaugenmerk?
Tatsächlich, dass wir doch alle recht divers sind. Jeder vielleicht auch für sich in ihrer Szene oder in ihrer Bubble, in der sie sich bewegt, viel leistet. Und das sind wirklich auch Personen, denen ich persönlich jahrelang folge oder die ich lange so in meinem Freundeskreis habe. Wer auch noch dabei ist, zum Beispiel Jana. Mhm. Eine ganz, ganz lustige Maus. Kennt ihr ja wahrscheinlich beide. Ja. Also die ist wirklich so... der Gute-Laune-Express an Bord, glaube ich. Auch tätig im Styling. Ich finde es halt super cool, wenn wir uns untereinander dann auch noch vernetzen können. Also, dass jeder aus seiner Szene so ein bisschen was mit einbringt. Und Dani und ich haben eben vor der Podcast-Aufnahme uns auch schon so ein bisschen über die aktuelle Zeit unterhalten, wie es bei uns läuft. Durch Corona waren wir doch alle auch immer etwas getrennt und man hat da so den Kontakt verloren. Ich glaube, das wird bei unserer Boat-Cruise auch besonders schön, dass wir alle wieder connecten können, uns austauschen können.
Das merkt man immer, wenn man plötzlich Leute wieder trifft. Ne? Ja. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Vibe. Ich meine, es ist total schön, dass wir heutzutage irgendwie auf Instagram gehen können und gibt man halt mal ein Like als Support oder schreibt eine DM oder so. Dann gibt's natürlich noch den Step, man kann mal telefonieren, auch wenn ich mittlerweile viele Menschen kenne, die telefonieren furchtbar finden. Ich mag es immer noch gerne, auch das geht, aber nichts geht über sich live treffen und mal austauschen und vielleicht auch über etwas mehr dann zu reden, als das, was man höchstwahrscheinlich in der DM miteinander teilen würde oder warum man sich für ein Outfit oder einen Sneaker-Corp-Props gibt oder was auch immer. So diese ich will nicht sagen tiefgreifenden Gespräche, wir wollen hier nicht das literarische Duett aufmachen.
Ja, aber doch.
In unserem Fall. Aber auch einfach mal ein bisschen wieder was anderes reden. Wenn man dann auch noch so ein geiles Setting hat wie auf dem Boot, was kann Schöneres geben?
Und lecker Drinks noch, bisschen Catering noch.
So.
Ja, finde ich richtig gut.
Ich denke auch. Also ich glaube, es wird auch einfach schön, dass wir uns alle wiedersehen. Das ist auch das, worauf ich mich mit am meisten freue, dass DocX da die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir alle auch wieder zusammenkommen können. Und das wäre total schön, wenn man sowas öfter wieder hätte, weil ich habe das Gefühl, diese Events, wie sie früher, insbesondere vor Corona waren, die haben auch abgenommen, oder empfinde nur ich das? Ich bin natürlich ein bisschen raus aus der Berliner Bubble inzwischen, weil ich nicht mehr hier wohne.
Nein, durchaus. Also klar, viele Leute sind natürlich auch vorsichtig gewesen und das ist auch zu Recht so. Ich glaube, viele Budgets wurden dann im letzten Jahr für dieses Jahr geplant, wo dann auch noch nicht so ganz klar war, was geht nicht, was können wir, was dürfen wir auch. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass gewisse Dinge früher einfacher gemacht wurden und umgesetzt wurden. Und jetzt gerade ist es, ich meine, klar, ich war in Paris auf der Fashion Week, da war natürlich der Teufel los. Und jetzt steht die Sieg und auch Fashion Week in Anführungsstrichen in Berlin und Deutschland an. Auch da ist natürlich ein bisschen was. Aber du hast vollkommen recht, ne? Also diese Momente, die häufig auch durch Shops kreiert wurden, sind aktuell nicht so stark da. Und das ist sehr schade. Und ich würde mich auch freuen, wenn wieder mehr passiert.
Auch die Reisen, die wir teilweise gemacht haben. Warst du mit Adidas auch in Paris damals?
Nee, da war ich nicht dabei.
Nee, ich war auch nicht.
Was war das denn nochmal, wo die da diese ganzen klassischen Modelle wieder rausgebracht haben?
Ich glaube, Simon war mit Turnschuh TV mit dabei. Ich glaube, da war was.
Ja, das kann sein. Oder auch mit Puma in L.A. war ich ja mal. Also es waren schon richtig krasse Reisen, die mir auch heute noch im Kopf geblieben sind. Puma in London habe ich auch noch gemacht.
Ja.
Also es war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Und durch Corona ist das so, dieses ganze, diese Leichtigkeit auch ein bisschen verloren gegangen. Man sieht sich weniger, man sieht sich eher dann, wie du schon gesagt hast, online.
Und ich glaube, man hat das häufig das Gefühl, das würde dann ja auch ausreichen. Und erst wenn man sich dann wieder trifft, merkt man so, nee, das reicht eigentlich gar nicht.
Ja.
Und das ist dann ein schöner Moment, wenn man das merkt, aber schade, dass man es erstmal merken muss. Und das hat, glaube ich, auch jeder in seinem Bekannten- und Freundeskreis, jetzt nicht mal nur so Szene oder auch meinetwegen Business, gemerkt, dass durch die Zeit doch auch einiges irgendwo in die Brüche gegangen ist, was total schade ist. Also umso schöner, dass man jetzt wieder so ein Event haben kann, wo man zusammenkommt und es macht auch sehr den Eindruck, dass du da sehr viel Liebe reingesteckt hast und sehr viel drumherum geplant hast auch eben. Dass man sich dann auch Gedanken macht und es ist dann wieder vielleicht wie so ganz früher, wenn man so seinen ersten größeren Geburtstag organisiert hat, da muss alles stimmen, da muss der DJ da sein und der Sound muss gut sein und das Essen und dies und jenes und die Eltern dürfen auf keinen Fall stören, damit man auch seine Ruhe hat. Das ist doch cool, macht doch Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch so ein bisschen an kleinen Goodiebags für jeden natürlich gearbeitet. Da hat die Künstlerin, also Johanna, hat da auch noch kleine Artworks für gemacht und so Special Giftings für jeden. Und ich glaube, insgesamt wird das einfach so eine ganz schöne, runde Nummer. Und auch für sie, Johanna, die vielleicht in Berlin noch nicht so aktiv ist, auch nochmal eine ganz neue Fläche, auf der sie sich so präsentieren kann. Und vielleicht entstehen da ja in Zukunft auch nochmal neue Zusammenarbeiten. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen.
Das ist eigentlich auch das, was on top noch mitkommt, wenn man sich halt connectet und dann dadurch sich wieder Dinge ergeben und man wieder zusammenfindet oder man stellt plötzlich fest, ah, da sind auch noch Interessen, dann treffen wir uns da nochmal und solche Sachen.
Dann fahren wir nochmal Kanu.
Süße, ja, auch nochmal. Oder man sticht wirklich in See, dass man halt ein Segelboot mietet, keine Ahnung. Ja, also da sind ja keine Grenzen gesetzt in dem Moment. Von daher ist es eine sehr schöne Geschichte. Wenn ihr nicht nur als Female Sneakerheads, sondern generell als Menschen aus der Modeindustrie und als Menschen, die sich für Mode interessieren, auf diese Szenerie guckt, damit meine ich nicht zwangsläufig nur Sneaker und Streetwear, sondern generell das Modeding, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, das wäre cool, wenn das wieder stärker passiert? Sei es wieder mehr Events oder sei es auch mehr Inklusion für gewisse Gruppen?
Also ich fliege jetzt am Wochenende nach Paris mit Moncler für Moncler zu einem Event. Das heißt, also es gibt wieder Events, zum Glück.
Mhm.
Und darauf freue ich mich sehr. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Für mich, jedes Mal, wenn sowas passiert, ist es mega. Also wenn ich auf so eine Reise eingeladen werde.
Das ist immer ein Highlight, gell? Weil wofür man normalerweise viel Geld bezahlt, wenn das auf einmal deinen Job so ermöglicht, zu reisen. Das war immer ein Riesentraum.
Und ich habe jedes Mal wirklich tolle Leute. Also es waren mindestens 1 bis 2 Menschen dabei, weil man ist ja immer so, oh Gott, wer ist da jetzt dabei? Ich kenne niemanden. Und dann lernst du dann Leute kennen. Und ich meine, wir haben uns ja auch da kennengelernt.
Mhm.
Das heißt, so Events sind schon toll. Also deswegen freue ich mich auch auf morgen. weil ja, da viele Leute sind, die man halt, wie du auch meintest, kurz mal eine Story liked und man denkt, man weiß, was bei der Person los ist, aber man weiß es ja nicht, weil es ist immer noch Instagram und man teilt dann einfach wirklich nur so vielleicht, je nachdem wer, 5% so von seinem Leben da. Deswegen, ja, Events sind schon super.
Ja, einfach wieder diese Verbindungen herstellen, wie sie früher auch waren. Also ich weiß noch, allein auch bei Overkill, wie oft man sich zum Beispiel bei denen irgendwie am Store gesehen hat. Oder auch in Frankfurt, bei uns gab es immer vor 43,5 die Handtuchpartys. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie sind auch legendär.
Auf jeden Fall, Jodo 43,5 an dieser Stelle.
Harriet, meine Spargelqueen, ich denke an dich.
Da könnte doch demnächst auch mal wieder was stattfinden.
Ja, ich denke auch.
In diesem Sinne, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen dazu abzuholen. Erstens, was eher eventmäßig passiert, aber auch in eurem Leben. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mich ganz, ganz bald wieder mit euch nicht nur an einen Tisch, sondern auch vielleicht an eine Theke zu setzen, auch wenn es bei mir natürlich das Wasser sein wird oder der leckere, köstliche Cola-Saft. Aber so oder so auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, wenn es dann aufs Boot geht auf jeden Fall.
Dankeschön. Danke, dass wir auch dabei sein durften. Ich habe mich sehr gefreut.
Immer wieder ein Fest.
Yes, Dankeschön. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 136. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streamingdiensten hören und, wo es möglich ist, auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'Shun Podcast und unserem News Podcast O'News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr auch keine Episode mehr verpasst. Abonnieren könnt ihr uns auf jeden Fall auch auf Facebook, auf Instagram und auch auf TikTok. Alles mit @oshunpodcast und somit Teil der O-Community werden. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Chris schrieb: Eure Ranking-Episoden sind immer meine Favorites und auch dieses Mal habt ihr nicht enttäuscht, gut und nachvollziehbar ausgewählt und erklärt, mit eigenem Geschmack und Style versehen und auch wenn ich den einen oder anderen Sneaker ausgetauscht hätte, voll verständlich, warum ihr euch so entschieden habt. Wie ihr gesagt habt, geil, dass aktuell so viel geht, macht weiter so. Vielen Dank, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.